Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und wir freuen uns absolut auf diese Ausgabe, denn wir sind heute in Salzburg.
Genau, wir sind zu Gast bei einem Mann, ich würde sagen, ganz Österreich kennt ihn. Ich habe einmal in der Vorbereitung ein bisschen gegoogelt und ich glaube, Worte wie Legende, Urgestein, das ist alles sogar noch untertrieben. Koryphäe, glaube ich, ist wirklich untertrieben, wenn man von ihm spricht. Wir sitzen in seiner Stube heute in Salzburg und sind sehr froh, dass wir die interviewen dürfen. Grüß dich, Sepp Forcher.
Ich sage zum Beispiel höfliche Burschen, fangt gut an.
Das freut uns, dass du heute Zeit genommen hast für uns.
Na klar. Das hat ja schon seine Ursache, nicht? Wir sind ja beim gleichen Verein.
Genau, wir sind über die Schlaraffe zum Sepp gekommen. Ich habe einen Bericht gesehen auf ORF von dir, über dein Lebenswerk vom André Heller. Und da ist mir aufgefallen, dass du die Rolandsnadel drin stecken hast.
Ja, die habe ich allweil. Also außer bei den gestrickten Janker geht's nicht so gut, aber sonst habe ich es allweil getragen, ja, weil ich finde, ja, wenn man schon bei so einem Verein ist und davon überzeugt ist, dass das ein guter Verein ist, dann sollte man es auch sagen.
Für alle, die die Schlaraffia nicht kennen, es ist ein Künstlerbund, der unter dem Motto steht Kunst, Humor und Freundschaft. Und ich glaube, es gibt ja kaum ein Credo, das wahrscheinlich besser auf die passt wie das Credo, oder?
Es ist eine Kunst, diese Freundschaft mit Humor zu ertragen.
Lieber Sepp, du bist für mich wirklich der sympathischste Mensch im Fernsehen. Wie kommt das? Wie machst du das, dass du so natürlich und du selber bist im Fernsehen? Das ist ja ganz eine Seltenheit. Das klingt nicht so einfach, aber das schaffen die wenigsten, finde ich.
Naja, weißt du, was du im Fernsehen von mir siehst, das ist das, was ein Mensch zusammenbringt, wenn er in der vollen Lebensmitte erwischt wird. Ich habe, ich glaube, 55 Jahre war ich alt, wie ich mit dem klingenden Österreich angefangen habe. Da denken viele schon bei uns an die Pension. Und ich habe damit angefangen. Und ich kann mir praktisch alles leisten in dem Alter. Nur keine Blödheit. Mhm. Das könnte ich mir nie verzeihen. Also wenn ich... Und die Helle passt eh auf mich, weil wenn mich bei einer Blödheit erwischt, dann war der Teufel los. Aber so habe ich allweil mit die ganze Freiheit gehabt. Und ich war ja in meinem Leben alles Mögliche, vom Baraber in Kaprun angefangen, bis Träger und Hüttenwirt und Gastwirt. Also ich war immer in Berufen, wo du dir nicht leisten kannst, unfreundlich zu sein. Weil als Berater musst du mit deinen Arbeitskollegen gut auskommen, gell? Mhm. Weil sonst lassen sie dich in der Luft verhungern. Und so geht es das ganze Leben bei mir. Und es tut dir nicht weh, wenn du freundlich bist.
Absolut.
Und ich habe...
Das kannst du mal ein wenig mehr Leid sagen.
Ja, ich habe mich nur bemüht, nicht überfreundlich zu sein. Weißt du, also dieses Aufgesetzte... So wie ich bin, bin ich. Das habe ich auch die Verantwortlichen gleich am Anfang gesagt. Mich könnte es nicht ändern.
Ich wird
es nicht mehr, wie ich bin.
Ich habe da auch gelesen, du hast quasi dem Intendanten, der das klingende Österreich gemacht hat, am Anfang gleich gesagt, erstens, ich rede, was ich will, und zweitens, ich rede auch, wie ich will, also
so
im Dialekt.
Ich rede, wie ich immer rede, damit mich die Leute verstehen. Weil wenn du 55 Jahre alt bist und immer so geredet hast, hast du ja eine Unmenge Leute, das kennst. Ich habe Rundfunksendungen gemacht, Tausende. Und wenn ich jetzt auf einmal geschwollen reden angefangen hätte, hätte mich keine Sau mehr erkannt. Oder sie hätten gesagt, jetzt spinnt er. Mhm. Also. Außerdem kann man mit der Ausdrucksweise, wie er hieß, ich habe, kann man sich gut verständlich machen.
Absolut.
Ich habe nur eine Ausnahme. Auf der Rostra, da bin ich Schlaraffe.
Da bist du Schlaraffe, da hast du eine andere Sprache auch.
Ja, ist ganz klar.
Lulu.
Schlaraffen hört.
Schlaraffen hört. Warst du einmal Oberschlaraffe? Ja?
Nein, aber ich war Vortragsmeister. Ich bin, glaube ich, nominell allweil noch Reichsbannerträger, war Reichsschwertträger, aber es hat sich Junkermeister geworden.
Ah, ja,
das passt genau. Gut. Das passt gut.
Passt gut zu uns.
Lieber Sepp, du hast gesagt, jetzt auch gerade, dass du ja ein irrsinnig erfülltes Leben hattest mit vielen verschiedenen Stationen. Du warst auch Gastwirt, du warst eben dann auch im Fernsehen, im Radio. Gibt es irgendeine Zeit, wo du sagst, das war für dich die schönste Zeit? Oder wenn du jetzt zurückblickst, denkst, hast du so eine Lieblingsepoche in deinem Leben?
Mei, die schönste Zeit ist sogar über jetzt, heute. Mhm. Weil, warte, in dem Alter, in dem ich bin, ich wäre heuer. Ja, jetzt bin ich im 90. Lebensjahr. Wäre heuer 90, die Helle ist schon. Ich bin der Jüngere von uns zwei. Das reibt es mir über um. Und da bist du für jeden Tag dankbar. Fallen.
Da muss er schon folgen, sagt die Helle. Die Helle sitzt neben uns, die sagt, da muss er schon folgen mit das, 90.
Du bist für jeden Tag dankbar, dass du relativ gescheit leben kannst. Ich trinke gerne einen Wein, ich trinke jeden Tag meine Flasche Wein, das gehört dazu, zum Rüstzeug sozusagen. Aber ich konnte nie sagen, wir haben alle ein arbeitsreiches Leben gehabt. Obwohl die Zeit, seit ich bei ORF bin, kann ich sagen, ist schon unsere beste Zeit gewesen. Mhm.
Ja, kommst ja eigentlich aus Südtirol.
Ja.
Geborener Giuseppe.
Und nein, dieses Google
sieht ja, das ist gefährlich.
Nein, es ist ein Scheißzeug, weil es nicht stimmt.
Aha, okay.
Verstehst? Es wird kein Mensch. Wie heißt du mit dem Vornamen?
Pascal.
Pascal. Und du?
Ich bin ein Karl.
Ja, Karl.
Karl.
Ja. Der Pascal ist nicht als Pascal geboren, sondern als Kind. Mhm. Es nockert das Kind und der Karl auch und der Sepp auch, der Josef. Mhm. Gell? Du wirst erst dann getauft.
Ja.
Und Giuseppe, das kommt daher, dass wir Südtiroler gezwungen waren, in der faschistischen Zeit italienische Vornamen zu tragen. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie bei den ärmeren Familien was gezahlt haben, wenn sie die ihren deutschen Familiennamen italienisieren haben lassen.
Wahnsinn.
Also es sind alles Sachen, die heute, das klingt wie aus fernen Tagen, es ist ja schon lange her. Bei mir sind es zum Beispiel gestern 80 Jahre gewesen, dass wir von Südtirol weg sind.
Und wie ist das, du bist in Südtirol geboren, die ersten 10 Jahre in Südtirol gewesen?
Nein, dann, ich bin in Rom geboren.
In Rom geboren?
In Rom, das ist wieder eine eigene lange Geschichte, die ich auch schon oft erzählt habe. Aber ich bin 8 Tage, glaube ich, war in Rom.
Okay.
Ich bin in Rom getauft worden, weil das, damals hat man ja sofort nach der Geburt, sobald es gegangen ist, hat man die Kinder getauft, nicht? Weil damit sie auch Christen werden. Und dann bin ich in Südtirol aufgewachsen. Mhm. Bruneck in die Schule gegangen, im 6. daheim gewesen. Und ja, wie gesagt, vor 80 Jahren haben wir das Land verlassen, weil meine Eltern für Deutschland optiert haben. Das heißt dann auch in diese Auskunftsdinger, in die elektronischen, die Südtiroler haben 86% des Land verlassen, das stimmt nicht. 86% haben für Deutschland gestimmt. Und auch nicht für Nazi-Deutschland, sondern einfach für ein deutsches Heimatland.
Mhm. Und du bist dann nach Salzburg, nach Werfenwenk gekommen. Was ist da manchmal so ein wenig ein Identitätskonflikt? Hast du immer als Österreicher gefühlt, als Salzburger oder hast du auch die Heimat Südtirol immer nur in dir, wie ist
naja, da das Spannungsfeld? Sag mal, die Heimat, das Tirolerische, wär's nie los. Dazu ist unser Volk, unsere Rasse zu unbeweglich und stur. Aber ja, ich habe mich in Salzburg immer sehr wohl gefühlt. Das muss ich auch sagen. Aber es war nicht leicht. Nicht? Am Anfang kommst du heuer, da habe ich es nicht so gemerkt. Meine Eltern, der Vater Bergführer, haben sofort wieder Schutzhütten übernommen, die Söldenhütten in Werfenweng. Also ich bin mit wenig Einheimischen in Verbindung gekommen. Mhm. Bis zu dem Augenblick, wo ich in die Schule müssen habe. Und da bin ich in Salzburg in ein Schülerheim gekommen. Und das war dann, ja, ich kann nicht sagen ein Schock, aber eine vollkommen fremde Welt. Auf einmal musst du den Acker rausziehen und brausen. Das hat es bei uns nie gegeben. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass es eine Brause gibt. Mhm. Weil da hat es die Wand gegeben, wo der Vater zuerst und dann die Mutter und dann der Bub gebaut worden sind oder sich gebadet oder gereinigt haben. Das war Weihnachten und Ostern.
Ja.
Damit ist da vorher erledigt gewesen. Und ich habe noch als Hüttenwirt, habe ich mich noch unter ein Dach drauf gestellt, wenn ich, oder im Winter bin ich aussehen, Schnee, also locker, du weißt, und habe mich angerieben. Aber das sind natürliche Reinigungsvorgänge. Mhm. Aber dort im Heim halt in der Früh brausen, auf die Nacht brausen, in der Früh Zähne putzen, auf die Nacht Zähne putzen. Ich habe das erste Zahnbürstel meines Lebens dort in der Hand gehabt.
Wahnsinn.
In Salzburg, in Bergengastel, in 40er Jahren. Also das, wenn man das heute hört, denkt man, der ist ja wie ein Wilder aufgewachsen. Mhm. Überhaupt nicht wie ein Wilder. Du bist ein Mensch und lebst heute halt in diesen Umständen, in denen alle leben.
Mhm.
Und so ist das dahingegangen. Und da haben sie mich natürlich schon ausgespottet, gell, die anderen Buben im Heim. Der Tiroler Waschel mit seinem Tschakko vor den Keller runter, bricht das Knacko, gell, und lauter so Sachen. Aber das ist, sind die üblichen Vorgangsweisen. Und da hast du nur die Wahl. Entweder du bist der Stärkste oder du bist ein wenig schlauer und bist freundlich.
Mhm.
Da fängt es mit der Freundlichkeit.
Ja.
Ja, die Freundlichkeit als lebensnotwendig oder als Überlebensnotwendigkeit.
Mhm.
Das war der Grundstein für deine Freundlichkeit. Mhm. Und Sepp, du hast gesagt, du bist da auch ja, im Schnee rausgegangen. Das heißt, die Kälte ist auch durchaus ein Freund von dir. Die macht es nichts, wenn es kalt ist.
Nein, okay. Ich bin das erste Mal mit Handschuh Ski gefahren. Das war Ende 70er Jahre in Courchevel.
Ja. Wahnsinn.
Weil da sind wir aufgelagt, die Tinie, und das ist auf 3000. Und da war es schon so grimmig kalt. Und die Pisten sind dort für unsere Verhältnisse so leicht befahrbar. Jetzt hast du einen Hadern drauf und gescheiden. und das beißt in die Hände.
Aha.
Weil wenn du viel Stockeinsätze brauchst, dann hast du nicht so kalte Hände. Aber seit damals habe ich dann ganz gern Handschuhe getragen.
Wahnsinn.
Stark.
Sepp, du hast ja, glaube ich, in ganz Österreich jeden wunderschönen Ort gesehen, den es gibt. Kannst du sagen, gibt es einen ganz besonderen, gibt es für dich den schönsten Ort in Österreich?
Nein, das kannst du nie sagen. Ich sage immer, die schönste aller Großstädte, die ich kenne, und in Europa kenne ich sie fast alle, außer im Osten, St. Petersburg kennen wir auch, aber die schönste ist für mich Wien.
Mhm.
Überhaupt keine Frage, angenehm. Es versteht ja jeder, das Essen ist gut, am Wein gibt's einen guten, Heurige gibt's nur und großartige Museen.
Mhm.
Und das ist für mich das Um und Auf. Wenn mich einer fragt, was mir in Madrid am besten gefallen hat, dann sage ich der Prado.
Mhm.
Ich sag nicht der Escorial, weil das ist eine eiskalte in ihrer Herrera-Architektur fast menschenfeindliche Angelegenheit, aber für einen Habsburger, der sich abkapselt hat, wird der Philipp das Passende. Und die Armeria, die ist auch sehr schön in Madrid, aber sonst darfst du mir nichts fragen. Ne?
Ja.
Und in Barcelona ist es ähnlich, Parigotico und halt die Museen. Ne? Oder in Rom, wo ich geboren bin, da hat es 42 Jahre gedauert, bis ich neugierig geworden bin, wie die Stadt ausschaut, wo ich das Licht der Welt erblickt habe. Aber Rom ist schon gewaltig, nicht? Wenn du über das Forum Romanum gehst.
Absolut.
Du musst natürlich eine gewisse, du brauchst schon ein Fleisch, also eine Vorbildung. Du musst wissen, was das römische Imperium war. Und wenn du das verstehen willst, musst du mit den Griechen zuerst befassen, nicht? Also das, da geht eins ins andere. Und Athen, an sich eine furchtbare Stadt, aber das Nationalmuseum, boah. Oder das Ikonenmuseum, das sind großartige Sachen, oder wenn du auf die Akropolis aufgehst. Aber die Akropolis ist halt ein Gruß aus fernen Jahrtausenden. Aber sonst, was die Griechen so hingebaut haben, das ist wie in alle anderen Großstädte. Mhm. Paris, da spürst du den Osman, der einfach die Stadt von Grund auf architektonisch umgestaltet hat. Aber das ist in Wien auch passiert, mit den Ringen.
Man merkt, du hast außer Österreich natürlich sehr viele andere Länder und sehr viele Städte gesehen.
Ja.
Gibt es da vielleicht irgendwas, wo es dich ganz besonders wohlgefühlt hast?
Nein, da bin ich da nur bewusst ausgewichen, weil ich konnte da beim besten Willen nicht sagen, was in Österreich der schönste oder für mich liebenswerteste Ort ist. Weil ich habe einfach gesagt, am liebsten bin ich dort, wo ich mich wohlfühle, und das ist da.
Mhm.
Das ist für mich der schönste Platz in Österreich. Und wenn du mich fragst, was kommt dann gleich, dann ist es der Großglockner.
Mhm.
Also alles, was mit dem Großglockner zu tun hat, das ist, ich war 32 Mal oben, ich habe ihn von alle Seiten bestiegen, und auch vor die schwierigsten und im Alleingang. Und also das war so meine Sturm- und Drangzeit als Alpinist. Und an dem Berg hänge ich. Und unsere erste gemeinsame Tour war natürlich der Großglockner.
Nein, die erste das war ja das, wo sie eigentlich miteinander runtergegangen sind.
Ja, das hinten, ist aber oder? Kein Gipfel.
Das war kein
Gipfel. Da sind wir nur über den Gletscher gegangen.
Und bei diesem Gang nach unten, da habt ihr euch dann so richtig kennengelernt, oder? Also da habt ihr
Ja, wir sind dann, das war ja eine Gewalttour, nicht? Ich bin am Vortag bin ich von Kaprun übers westliche Bärenkopfkäse auf die Oberwalderhütte gegangen, bin ich auf die Nacht hingekommen. Ich wollte die Glocken an Nordwand gehen, aber die habe ich mir allein nicht getraut. Und da habe ich mir gedacht, nur auf der Oberwalderhütte werde ich einen Partner finden. Aber die paar, mit denen ich geredet habe, die haben mir das nicht zutraut.
Mhm.
Und an dem Tag ist in der Fuschelkorkopf Nordwand, die war damals eine Eiswand mit so einem Eisbauch, ist einer abgestürzt. Und jetzt haben wir alle kalte Füße gekriegt. Nicht? Und ich bin halt am nächsten Tag, weil die Glockner Nordwand habe ich nicht. Habe ich keinen Partner gefunden, habe ich mir gedacht, na, gehst heute halt die Fuschelkorkopf Nordwand. Und da bin ich gegangen. Ich meine, es ist kein erhebender Moment, wenn du hingehst zur Wand und da sind Blutspuren. Aber dann, ja, wie es dann steil geworden ist, wo der dann runtergefallen ist, da siehst du nicht mehr viel und da musst du dich konzentrieren. Und ich habe damals noch, da war so ein schlechtes Eis, habe ich zeitweise Stufen schlagen müssen. Also was ganz selten der Fall ist, aber wenn das Eis halt so oberflächlich brüchig wird, Wabeneisbildung nennt man das, dann ist das halt notwendig. Und dann bin ich auf die Oberwalderhütten wieder zurück und dann habe ich gewusst, ja, ich muss ja nach Kaprun runter. Und ich wollte aber nicht den Weg, den ich gegangen bin, über das westliche Bärenkopfkäse, ich wollte über das Karlingerkäse. Nur allein ist mir das zu riskant gewesen. So habe ich zum Hüttenwirt gesagt, ob er nicht wem wisse, der mit mir da oben geht. Ja, hat er gesagt, die Helle muss ich heim nach Wien. Und ich habe die Helle aber für eine Angestellte gehalten, weil es geholfen hat beim Arbeiten, beim Servieren. In Wirklichkeit war sie mit einer Bergsteigergruppe oben und da war ich halt die anderen sinnlose Hüttenspiele gemacht. Hat sie gearbeitet.
Mhm.
Das ist ihre Natur. Und dann, ja, die Helle, ja, warum nicht? Und dann habe ich mir gedacht, und das ist ja schon eine prägende Erinnerung, jetzt, ich war in Hochform, also erstens als Arbeiter von Kaprun her beim Störtrupp, weißt du, da bist beieinander einmalig. Und jetzt bin ich natürlich...
Die Heli nickt.
Wenn man denkt, der Oberwalder Hütten ist knapp unter 3000, jetzt ziehe ich so richtig an, nicht? Ich habe die Heli angeseilt und dann bin ich aber schon zügig gegangen. Und dann sagt sie, das einzige Mal in ihrem Leben, wegen mir können sie schon schneller gehen. Aber dann habe ich es gezeigt. Und dann bin ich nämlich nicht diesen Normalweg gegangen, Karlinger Käse, sondern durch den Gletscherbruch. Mhm. Also wo man wirklich große Sprünge über die Spalten machen muss. Ja, da ist sie drüber wie ein Gams. Aber wie gesagt, das hat sich dann schon wieder eingependelt im Laufe der Jahre. Und dann sind wir halt zu Fuß bis Kaprun, bis ins Hauptlager. Da habe ich in der Baracke 9 gewohnt. Da waren wir zu viert in einer Stube. Ne? Und dann die Helle hat sie zu mir gelegt. Aber wir waren beide summiert. Da ist zu keinen Intimitäten gekommen.
Ja, und seitdem seid ihr, glaube ich, schon 64 Jahre verheiratet jetzt.
Verheiratet sind wir 64 Jahre und kennen wir uns. Nächstes Jahr werden es 70 Jahre.
Wahnsinn.
Wie bleibt man so lange zusammen?
Wenn man arbeitet. Wenn man miteinander arbeitet.
Miteinander?
Ja, wie ich mich selbstständig gemacht habe, das war ohne Helle nicht gegangen. Mhm. Die Helle war gelernte Schneiderin, die hat kochen gelernt. In einem Salzburger Hotel, dessen, wo der Sohn vom Hotelier mit mir bergstiegen ist. Also ich war sein Führer. Und ich habe gesagt, die helle Kost braucht nichts gezahlt kriegen. Und sie haben dir auch nichts gezahlt. Du warst nicht angemeldet. Aber sie hat gearbeitet von 5 Uhr in der Früh bis 10 Uhr auf die Nacht.
Wahnsinn.
Und das ein halbes Jahr lang. Und dann
weißt du, was Arbeiten ist.
Und dann sind wir Hüttenwirt geworden, in Großalltal. Ne? Und das ist gut gegangen. So lang, dann waren wir 16 Jahre, Sommer und Winter, waren wir am Berg und wir sind alle wegen unserer Buben übersiedelt, wegen der Schule und so. Und weil ich wollte nie, dass unsere Buben so ein Schicksal haben, wie ich sie gehabt habe. Nämlich im Heim. Und diese, ja, manchmal schon demütigende Anpasserei, das wollte ich nicht. Und das haben wir auch getan. Dann sind wir Wirtsleute in Salzburg geworden. Und dann ist der ältere Bub verunglückt, tödlich. Und dann habe ich das Wirtsgeschäft aufgegeben. Und da, ich habe damals schon für den ORF Beiträge und so kleine Sendungen gemacht. Und dann habe ich mit Rudolf Bayer, der übrigens ein Linzer war und der Intendant war und ein großer Literat, und mit dem habe ich auch Bergtouren gemacht, aber die entscheidende Frage war, ich habe gesagt, Rudi, wenn ich ein paar Sendungen dazu kriege, dann konnte ich mich auf den ORF stürzen. Und dann bin ich freier Mitarbeiter geworden. Der Bayer hat zu mir gesagt, du kannst bei mir machen, was du willst. Und sowas hörst du noch einmal im Leben, gell?
Und das ist eigentlich bis heute geblieben. Du hast dann gemacht,
was ich habe unglaublich viele Sendungen gemacht. Und auch dann für Tirol, zum Teil auch für Oberösterreich, weißt du, also.
Wo hast du da immer die Kreativität hergenommen? Ich meine, Österreich ist ein wunderschönes Land, aber du, glaube ich, hast ja wirklich alles rausgeholt, was man rausholen kann, oder?
Ja, das ist die Neugier. Das ist nicht Kreativität, das ist einfach Neugier. Und dass du dann halt einen Vorwand findest, deine Neugier zu befriedigen auf eine Art und Weise, dass da viel dabei zuhören.
Mhm. Also du hast eigentlich deine Wünsche, deine Neugierde befriedigt und hast die Menschen mitgenommen dabei.
So kann man es sehen, ja.
Was macht für dich ein gutes Wirtshaus oder eine gute Herberge, eine gute Hütten aus?
Ein gutes, also im wie soll ich sagen, das Wichtigste ist die eine gewisse Freundlichkeit, mit der da begegnet wird. Und bei einem guten Wirtshaus, auf das habe ich zum Beispiel bei uns einen Wert gelegt, da haben wir einen Platzlkeller gehabt in der Stadt und da habe ich zu den Kellnerinnen gesagt, weil es war viel Betrieb und Wartezeiten waren normal für den Gast, aber was dort stehen muss, ist Brot und was er kriegen muss, ist sein Bier.
Mhm.
Also was er
das
halt
muss ganz schnell gehen.
Das muss sofort gehen. Mhm. Und wenn du dein Brezen, dein Salzstangerl oder Weckerl und dein halbes Bier hast, dann kannst du eine halbe Stunde leicht aushalten, bis sie essen können.
Mhm. Das stimmt. Wir sind ja auch Wirtsbuben.
Ja.
Sind auch an der Gastronomie, darum können wir das gut nachvollziehen.
Ja, stimmt doch, oder?
Stimmt, ja.
Ja. Ich habe aber gesagt, Wirtspippen.
Ja. Du warst ja wahrscheinlich in deinen Jahren auch in sehr vielen Herbergen unterwegs, oder? Du wirst ja auch viel in andere Gasthäuser geschlafen haben, viel in Herbergen
ja,
geschlafen.
Ja, ich meine, meine Haupterfahrung ist am Anfang schon die Alpine gewesen, dass ich auf die Hütten umeinander war, weißt? Und wenn es das so ist, ich war ja in den Pyrenäen, da haben wir eine einzige bewirtschaftete gehabt, die anderen waren alle unbewirtschaftet, wie wir das erste Mal dort waren. Aber sonst in den Westalpen, das war schon auf die Matterhorn, Mont Blanc, da ist immer auf die Hütten ein unsagbares Gedränge und furchtbare Zustände. Du bist froh, wenn du um 3 in der Früh von der Hütte rauskommst und auf den Berg kommst. Mhm. Also das, und da habe ich mir meine ganzen Erfahrungen gesammelt, weil ich mir gedacht habe, das, was der da macht, das mache ich sicher nicht. Und das, was die macht, auch nicht. Und so waren wir dann, wie wir Hüttenwirt geworden sind, waren wir tadellos.
Mhm.
Ja.
Als die Erfahrung einmal du hast.
Du lernst ja nur aus den Fehlern von den anderen.
Sehr klar. Ja. Was hat dich eigentlich immer wieder dazu bewogen, die Gipfel zu besteigen? Du bist ja auf so vielen Gipfel gewesen, wenn du sagst, Großglockner, so oft. Was hat dich da immer wieder hingezogen, dass du sagst,
ich
muss
ja,
wieder
ich habe ja was verdienen auch müssen. Ne?
Mhm.
Und ich bin aus einer Bergführerfamilie raus und ich habe halt Leute umeinander geführt. Ne? Und das waren schon Leute, wenn ich gesagt habe, mei, das war schön, dann fahren wir halt hin, haben sie gesagt. Ne?
Ja.
Und dadurch habe ich auf diesem Umweg meine Wünsche erfüllen können, allerdings mit einer Einschränkung. Solange ich als Alleingeher extrem unterwegs war, war ich mein eigener Herr. Aber auf einmal hast du für ein, zwei Leute die Verantwortung.
Mhm.
Und da musst du denen anpassen. Und das Tempo und die Schwierigkeit wird vom Schwächsten bestimmt. Also das musst du alles lernen. Aber schöne Sachen.
Ich
war über 100 Mal auf einem 4000er und so.
Warst du irgendwann einmal in einer wirklich sehr lebensgefährlichen Situation?
Ja, oft. Beim Bergsteigen habe ich wieder und in der Lawine zweimal, dreimal bin ich. Ja, das war mehr ein Schneerutsch, aber ist auch nicht angenehm. Nicht? Wenn du in einen Hang reinfährst und es kommt da so ein Schwall daher und du rauscht Kopf unten und das zirkt da, das hämmert und das ganze Zeug und da rauf und der Schnee kommt daher, das ist nicht fein. Aber das war nicht gefährlich. Das war, da steht man dann auf, lacht blöd und teilt sich aus. Aber einmal bin ich wirklich in einem Gelände, wo man es nicht für möglich hält, mit einer Wächten runtergebrochen. Und das glaubt man nicht. Das ist alles fast in Zeitlupe geschehen, dass mich so eine Draht hat. Ich bin aus den Schlaufen nicht rausgekommen von den Skistecken. Die Fangrahmen habe ich drauf gehabt bei der Bindung. Und auf einmal bin ich bis da drin im Schnee gesteckt. Und hinter mir ist so ein Brocken dahergekommen. Das Rauschen höre ich heute noch. Wenn man denkt, der reißt mir jetzt den Schädel um.
Wahnsinn.
Aber dann hat es auf einmal das Rauschen aufgehört.
Wahnsinn.
Kurz vor dir.
Und ich war aber allein unterwegs. Und einer ist mir aber nachgegangen. Der nach meiner Spur. Und ich habe mir gedacht, warum kommt er nicht selber, nicht? Und dann auf der Scharten, oben auf der Pfandlscharten, ist stürmisch und nebelig geworden. Und jetzt ist er alle näher gekommen, weil er wollte mich nicht verlieren. Mhm. Und auf einmal sagt er, du, ich glaube, du stehst auf einer Wächten. Und dann hat er bums gemacht. Und die Wächten, das war ja so wie ein Einfamilienhaus. Nicht? Also schon, darum hat es mich auch so reingetragen. Und er ist direkt in den Abbruch reingefallen ist und man nennt es den Wächtenkeil. Da ist der Schnee ganz locker. Und da ist er mit den Ski zuerst und mit dem Schädel nach unten hängen geblieben, hat sich aber leicht befreien können und hat mich dann ausgerufen.
Wahnsinn.
So ist der aber ich hätte mich selber nicht mehr befreien können. Das war das Einzige. Aber das war, dann sind wir runtergefahren zum Glocknerhaus. Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt noch auf die Oberwalder hinten. Nein, das war ja am
Tanzen. Bei uns kommt auch immer der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Und da, der läutet immer so ein bisschen eine Zeit ein, wo wir über was Lustiges reden, was da passiert ist. Einmal eine Geschichte, wo du sagst, was vielleicht eine Jugendsünde war oder mal eine Rauschgeschichte.
Das wird oft von mir verlangt, aber ich kann gut erzählen. Ich kann aus meinem Leben erzählen. Tagelang erzählen, aber lustige Episoden habe ich wenige erlebt.
Mhm.
Da haben wir zum Beispiel in Salzburg einen gehabt, der war notorischer Rauf- und Saufbold.
Mhm.
Und der ist halber ins Gefängnis gekommen. Der hat Andal geheißen. Und im Gefängnis war er der fleißigste Mensch. Der hat Fenster gestrichen und alles Reparaturen gemacht. Also er war beliebt bei der Polizei und überall. Und wenn er frei war und er ist zu uns gekommen, dann habe ich gesagt, Andal, du hast einen Zehner und jetzt gehst du wieder.
Ja. Wahnsinn, als wird das quasi bezahlt, weil, dass er nicht kommt.
Weil von dem lasse ich mir meine Gäste nicht durcheinander bringen.
Ja, Wahnsinn.
Das ist eine gute Strategie, das muss man merken. Ein Wahnsinn.
Sepp, Frage noch, du hast wirklich, ja, kann man sagen, ein großes Lebenswerk hinterlassen mit über 1000 Radiosendungen, mit über 200.
Ja, das sind so Plattitüden, Lebenswerk. Man arbeitet halt seinen Lebtag und die letzten 40 Jahre, was ich beim ORF war, und ich war immer freier Mitarbeiter. Aber das waren gute Jahre und ich habe viel gemacht und viel verdient. Also ich habe nie übertrieben viel verdient. Die ganz normalen Honorare halt. War nie ein Star im Verdienen, aber wir waren immer zufrieden. Wir haben uns halt dabei nach den Gegebenheiten gestrickt, nicht nach der Decke gestrickt. Was willst du sonst machen? Und das macht uns heute so zufrieden, weißt, weil wir sagen, wir sind nicht reich geworden dabei, aber wir haben dabei alles gehabt, was wir braucht haben.
Ja.
Gibt es irgendwas, Sepp, wo du sagst, das ist so die Quintessenz aus deinem Leben oder ein wichtiger, was du gelernt hast, wo du sagst, das nach dem Vorsatz hast du gelebt oder nach einer Eigenschaft für dich, die wichtiger ist?
Du, Eigenschaft, wenn wir so wie wir unser Leben bewältigt haben, das tut, dann weiß man, dass das nur mit Anpassung geht. Weißt, also keinen falschen Stolz. Gell? Weil, weißt du, wenn die Nase hoch ist, dann regnet es da rein. Das ist nicht gut. Und das ist, man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Und zu behaupten, ich habe mir das vorgenommen. Ich möchte 200 Sendungen Klingendes Österreich machen. Das kannst du abschminken. Mhm. Das geht nicht. Du kannst nur die Gelegenheit ergreifen, wenn sie sagen, mach das, dann sagst du ja, mache ich. Zu meinen üblichen Bedingungen.
Mhm. Der Kairos, der Gott des richtigen Augenblicks ist das quasi, oder?
Ja, so kann man sagen. Aber ich meine, wir hätten uns immer durchgeschlagen, ganz wurscht. Mhm. Wenn zwei Leute so zusammenhelfen und beide arbeiten, dann kann der nichts birgen.
Du meinst, man soll es ja selber nicht zu ernst nehmen, oder? Also das ist
ja, ernst nehmen musst du schon. Du musst schon auf dich aufpassen. Du darfst aus dir keinen Toro machen. Mhm. Zum Beispiel. Die anderen zu lieb. Mhm. Für einen kurzen Locher. Das ist halt nicht mehr naturell. Mhm. Für andere ist das ein Beruf, dass man die Leute zum Lachen bringt. Ein sehr beneidenswerter Beruf. Und ich denke, der Grock, das größte aller Vorbilder als Clown, mhm. nicht, der hat auch nie mehr Nachfolger gefunden. Nicht?
Ja. Ja, lieber Sepp, das war schon wirklich ein sehr spannender Einblick in dein Leben. Wir sagen jetzt schon mal vielen Dank. Am Ende von unserem Gespräch gibt's immer so einen kurzen Word-Rap, so eine kurze Fragen. Ja, ich darf nicht Englisch reden, du hast das vorher gesagt, du hast völlig recht. Ich suche gerade das deutsche Wort für kurze Fragen, kurze Antworten.
Ja,
genau. Das trifft, gell? Kurze Fragen.
Und so verständlich.
Bier Word Rap.
Einer der beeindruckendsten Menschen, die ich kennenlernen durfte, war
Gerd Bacher.
Warum?
Wer weiß, wer er war und wie er war, versteht das. Das ist so. Ich war mit ihm befreundet in seinen späten Jahren. Wir sind bergstiegen miteinander. Und er war Generalintendant, wie ich das erste Klingende gemacht habe. Und hat mir einen Glückwunsch geschickt. Und das brauchst im Startbereich. Mhm. Vergiss ich ihm nie. Und ich verdanke dem Menschen so viel, weil er war nicht körperlich, war er keine Riese, aber geistig und seine Redebegabung war unglaublich. Und seine Freundschaftsfähigkeit.
Und Briefschreiben, sagt die Helle.
Ja, er hat mir am Abend seines Lebens oder mal einen 5 Seiten langen handgeschriebenen Brief. Ich glaube, sowas hat keiner.
Mhm. Wahnsinn. Bereut habe ich im Leben
Nix.
Du hast
aus den Fehlern immer gelernt.
Ja, aus den Fehlern und vor allen Dingen, ich habe immer den Ehrgeiz gehabt, einen Fehler, man macht immer Fehler, aber einen Fehler nicht zu wiederholen. Mhm.
Diesen Berg hätte ich gerne noch oder würde ich noch gerne noch besteigen oder steht noch auf der Liste?
Jetzt habe ich keinen mehr.
Wenn du da noch einen aussuchen kannst, wo du sagst, den hätte ich gerne mal bestiegen, was wäre da dabei gewesen?
Oh, da gibt es noch viel. Da gibt es noch viel, aber was ist eigentlich noch? Ja, ich wollte so die Hochtour-Nordwand, die geht mir auch. Im Gesäuse, mhm. aber sonst,
ja. Hast du die meisten auf deiner Liste?
Ja.
Mhm.
Die wichtigste Eigenschaft an mir ist?
Die wichtigste Eigenschaft?
An dir. Für dich selbst, für dein Leben.
Oh. Das hat natürlich im Laufe der Jahre schon gewechselt, nicht? Weil zuerst bist du mal körperlich kraftvoll und unbesiegbar, kommst davor. Und dann musst du halt schon langsam nachgeben. Aber ich glaube, keine schlechte Eigenschaft ist, dass ich mich immer angepasst habe an meine unsere Zustände. Mhm. Weißt, dass man gesagt hat, ja, das geht halt nicht mehr. Aber ich habe das nicht probiert, sondern schon gewusst.
Und das Beste draus gemacht.
Ja.
Und gibt es noch irgendwas, was du lernen möchtest noch?
Ja.
Latein, sagt die Heli.
Ja, das war immer mein Traum, Latein lernen. Aber es ist nie geboren.
Aber bei den Schlaraffen hast du ja trotzdem...
Schlaraffen-Latein.
Schlaraffen-Latein, ja, ja. Genau.
Das habe ich schon gelernt.
Vielleicht zum Abschluss noch. Diese Person würde ich gerne noch kennenlernen.
Ich bin eigentlich auf niemand neugierig. Weil die das kennenlernenswert sind, kenne ich.
Wir sind sehr froh, dass wir die kennenlernen dürfen, Mama und die Heli. Es hat uns wirklich sehr gefreut, dass ihr uns eingeladen habt zu euch nach Salzburg. Vielen, vielen Dank.
Es macht es auch gut.
Gefreut uns, danke.
Ja, danke sehr.
Wer weiß, wir würden gern irgendwann einmal eine Sendung übernehmen beim ORF, die vielleicht an deine irgendwo anknüpft und die das wunderschöne Österreich weiterhin so, ja, so gut darstellt.
Zum Beispiel eins, ich habe das Wort wunderschön, glaube ich, keine 20 Mal gebraucht.
Mhm.
In diese ganzen vielen Jahre. Weil das ist auch so angeschliffen, angelutscht.
Ja.
Gell? Mhm. Es ist alles wunderschön. Der Äpfel, der am Tisch steht. Wunderschön ist die Rose.
Die Rose am Tisch vor uns?
Ja. Oder wie der Oscar Wilde gesagt hat, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. A rose is a rose is a rose is a rose.
Mm-hmm. And that's it. It's a rose.
Ja, lieber Sepp, lieber Heli, wir wünschen euch noch alles Gute, viel
ja,
Gesundheit.
Ja, das wünsche ich euch vor allen Dingen, was die Schlaraffia betrifft, eine gute schlaraffische Laufbahn. Und ich kann nur sagen, das muss ich jetzt noch ergänzend sagen, diese Sicherheit, die ich im Rundfunk beim Reden entwickelt habe, dieses Zeitgefühl, das habe ich auf der Rostra gelernt, in der Schlaraffia, wo man sich kurz zu halten hat. Du kannst in Schlaraffia über alles reden, nur nicht über 3 Minuten.
Sonst gibt es die Schere.
Nicht, darum haben wir die Schere. Und das ist das Entscheidende, diese Sprachdisziplin. Und da habe ich mich gespürt.
Mhm.
Du hast zu mir gesagt, um eine Moderation 45 Sekunden, habe ich 45 Sekunden moderiert.
Das hat er im Gefühl gehabt.
Ja, das ist klar. Das lernst und bringst nicht mehr los. Ne?
Hast du diese Moderationen eigentlich immer so frei aus der Leber herausgeschossen? Oder?
Alles frei. Alles frei. Ich habe nie was aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, wenn ich aufschreiben anfange, dann gibt es die Nachahmer. Und die kann ich nicht brauchen. Weil da, am Anfang haben sie mir hier und da so, die gewisse Journalisten haben mich nachzuahmen versucht, in schriftlicher Form, was geht in die Hosen, hundertprozentig. Und da habe ich ja, müde gelächelt.
Ja.
Aber du musst natürlich schon einen geistigen Horizont haben, der ungewöhnlich ist. Und das kannst du nur haben, wenn du so wie ich schulisch nicht verbildet worden bist. Ich habe nicht einmal 7 Klassen Volksschule. Das ist meine ganze Schulbildung.
Mhm.
Und der Rest ist Neugier.
Ja.
Tausende Bücher habe ich gelesen, die habe ich wieder verschenkt. Und es kommen noch immer wieder dazu. Und ich lese immer wieder. Und heute weiß ich genau, ich müsste das nicht mehr lesen, weil ich es nicht mehr umsetzen kann. Aber das Wissen brauche ich.
Ja.
Wahnsinn. Also, dass das neugierig bleiben ist eine, ja, ist eine ganz wichtige Lehre.
Nein, du musst. Und darum, wenn ich halt eine Sendung geplant habe, dann habe ich das alles allein gemacht.
Mhm.
Ich habe keinen Redaktionsstab oder was, sondern ich habe alles und mit der Helle Vorbegehungen gemacht und fertig. Aber das war immer da fertig.
Es war alles im Kopf fertig.
Und du weißt, wie es im Fernsehen ist. Du fängst mitunter mittendrin an oder mit dem End, mit der Verabschiedung, hörst mit der Begrüßung auf. Ja, das hat mir alles nichts gemacht, weil alles war aus meinem Kopf gekommen ist, folglich in meinem Kopf drin war.
Gibt es da irgendeine Ausgabe von Klingenden Österreich, auf die du besonders stolz bist, wo du sagst, da ist mir das perfekt gelungen? Oder?
Du, die einzige, die mich wirklich freut, ist die letzte. Aber das war allweil so mehr, da habe ich die letzte.
Hast du eigentlich deine Sendungen auch selber dann immer angeschaut?
Nicht allweil.
Nicht?
Nein, zeitweise, wie noch Hörfunk und Zeit, dann ich habe auch für die Kronenzeitung geschrieben und so. Da war ich so beschäftigt, da habe ich für das keine Zeit gehabt.
Ja.
Das ist das Einzige, wo ich nicht dabei bin, beim Schneiden. Weil das ist ein mühsames Geschäft, da heute. Aber dann wieder die Off-Texte, da bin ich halt dann. In letzter Zeit habe ich nach Graz gefahren, weil ich es ja nur einmal mit den Steirer gemacht habe.
Aber es war eine schöne Zeit. Du hast es dann über die Bühne einfach drüber geredet. Du hast die Bühne gesehen und hast den Text einfach drüber geredet.
Ja, das sind die Zwischentexte.
Ja.
Weil die Texte, die ich direkt reinrede, die kannst du nicht schneiden.
Ja, ist ja klar.
Die haben es nicht schneiden dürfen.
Ja, dann würden wir uns jetzt freuen, lieber Sepp, wenn du unsere Frühstück mit Bier-Folge mit dir nur mit deinen berühmt-berüchtigten Worten noch zum Ende bringst.
Nein, das tue ich nie.
Du hast nicht?
Nein, tue ich nie. Es ist mir eine Ehre, wenn ich euch jetzt ein wenig unterhalten habe, Kinder. Und mit zwei Männern, die es wert waren, dass ich einer mehr erzählt habe wie jeden anderen.
Das freut uns. Vielen Dank.
Danke, lieber Sepp.
Danke, liebe Heli. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Ja.
Es war uns eine Ehre.
Danke. War eine Gaude.
Frühstück mit Bier.